Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Benvenuti zu Calcio, der Podcast. Mit Lorenzo Schütze, David Casula und Max Schütz.
Buongiorno a tutti und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Calcio, der Podcast. Die erste Folge mit der offiziellen neuen Doppelbesetzung, wenn man so möchte. Ciao Max, wie geht's dir?
Ciao, servus. Na, alles fit wieder?
Bei mir alles fit. Schön, dass ich mal wieder dabei bin. Ey, letzte Folge ist drei Wochen her. Ich hab's vermisst. Schön, dass ich wieder da bin. Ja, momentan viel Arbeit und Co., aber wird mal wieder Zeit, dass ich mir da die Zeit freischaufel für das, was ich auch so gerne mache. Vor allem immer mit dir.
Ja, vor 3 Wochen war ja das letzte Mal, genau. Das war, bevor ich dich in Hamburg besucht habe. Genau.
Mhm.
Das war auch eine sehr coole Sache. Ja, und ich muss sagen, schön, dass du wieder da bist. Hab dich echt vermisst, mein Lieber. Also ist schon echt, echt strange, wenn quasi meine Turiner Hälfte wieder mal dabei ist.
Und solche Worte aus dem Mund eines Interistas zu einem Juventino. Das gibt's nur in diesem Podcast, glaube ich. Aber letzte Woche hattest du ja ein bisschen Ruhe. Letzte Woche hattest du ja ein bisschen Ruhe. Da hattest du ja Björn vom Interclub ja. Austria zu Gast. Da wart ihr Interisti ja mal unter euch. Das war eine richtig schöne Wohnzimmerfolge, glaube ich. Da hast du dich richtig wohl gefühlt.
Oh ja. Unsere Leute vom Austria-Fanclub, die waren alle hellauf begeistert.
Das ist sehr schön und ich hoffe, Sie sind auch begeistert von dieser Folge, auch wenn es nicht nur um Inter geht, aber natürlich unter anderem. Milan und Lazio überraschen an diesem Wochenende ganz besonders. Der Napoli-Siegeszug rollt weiter Richtung Herbstmeisterschaft und es beginnen natürlich die Vorbereitungen auf das Derby d'Italia und das Derby della Capitale am kommenden Sonntag darüber. Und viele weitere Themen sprechen wir in der heutigen Episode. Verlieren wir keine weitere Zeit und steigen ein in den 12. Spieltag in der italienischen Serie A. Andiamo! Bevor wir allerdings über den sportlichen Teil dieses Wochenendes sprechen werden, blicken wir einmal auf ein Vorkommnis, das nichts mit dem Sport zu tun hat. Denn der spanische Fußballprofi Pablo Mari vom AC Monza wurde bei einer Messerattacke in einem Einkaufszentrum schwer verletzt und ebenso noch 5 weitere unbeteiligte Zivilisten. Mari ist mittlerweile operiert worden auf dem Weg der Besserung und natürlich sind unsere Gedanken beim Spieler und seiner Familie, hoffen, dass er bald wieder auf die Beine kommt und natürlich auch bald wieder aufs Feld zurück, ebenso natürlich alle anderen Verletzten. Das war schon eine Schocknachricht. Wie hast du das wahrgenommen? Weil sowas passiert ja traurigerweise immer wieder. Allerdings trifft es ja selten Leute, die in einem, ja, im Interesse der Öffentlichkeit stehen, also Prominente. Und ein Spieler der Serie A ist ja eben eine solche Person.
Ja, das war schon also echt heftig. Das haben wir bei uns in der WhatsApp-Gruppe von unserem Inter-Fanclub, da hat das einer dann reingeschickt. Wahrscheinlich zeitgleich ging es auf Social Media auch runter, aber in der Sekunde war ich halt in der WhatsApp-Gruppe da unterwegs und da waren wir auch alle also extrem geschockt, also richtig krass. Also ja, Gott sei Dank ging es halbwegs glimpflich rum. So viel wir gehört haben, sind es um die 2 Monate, wo er jetzt ausfallen wird. Und ja, es soll ja angeblich noch ein Ex-Inter-Spieler noch mitgeholfen haben, den Täter zu überwältigen oder halt die Situation zu klären, dass er halt gefasst wird. Und ja, wünschen wir auf jeden Fall dem Jungen alles Gute, dass er bald wieder auf dem Platz steht.
Auf jeden Fall. Ich muss auch sagen, was dann im Nachgang passiert ist, trifft bei mir auch auf großes Unverständnis Richtung Lega, denn Monza hat natürlich gesagt, dass die Mitspieler von Mari unter Schock stehen nach solch einer Tat und haben um eine Spielverlegung gebeten, jetzt, dass das Spiel gegen Bologna vom Wochenende eben nicht genau da stattfindet, sondern dass die Spieler einfach ein bisschen abschalten können und eben das Spiel zu einem anderen Zeitpunkt nachgeholt wird. Dieser Bitte ist die Liga nicht nachgekommen. Weiß ich jetzt nicht. Also bin ich ganz ehrlich, finde ich keinen feinen Zug der Liga.
Nee, nicht wirklich. Ich meine, ja, der Kalender ist eng wegen der WM, dies und das. Italienische Liga hat wie Premier League und Spanien mehr Spiele als Bundesliga und so weiter, aber trotzdem, also es ist halt extrem empathielos einfach und
absolut.
Meiner Meinung nach auch in gewissem Maß halt auch wettbewerbsverzerrend einfach, weil das die Spieler auf jeden Fall, und ich meine, er ist ja durchaus auch ein wichtiger Spieler und Stammspieler bei denen gewesen, also unabhängig ob Stammspieler oder nicht, aber er ist ja Stammspieler, also Fakt ein wichtiger Spieler für die Saison, wie sie bisher gespielt haben, die ja schon halbwegs gut war nach dem schlechten Start. Und ja, dass das dann,
ja, das meiner Mentale, Meinung nach gesagt, das Mentale, ja, das vor allem, also, das den Mitspielern, ja, zuzumuten, das, sich da jetzt auf Fußball konzentrieren zu können, weiß ich nicht.
Ja, das halt auch noch.
Es ist ja damals wie die Aktion blöd, also, bei der Euro mit Christian Eriksen, als man die Dänen ja auch gezwungen hat, weiter zu spielen. Also beziehungsweise man hat ihn zur Auswahl gestellt, das Spiel am nächsten Tag zu machen oder an dem Tag noch weiter zu spielen, was beides keine annehmbaren Optionen sind, wenn man mal ehrlich ist. Und ich kenne es selber noch, wir hatten mal ein Spiel letzte Saison mit meiner Mannschaft, da ist ein Spieler auch zusammengeklappt und kollabiert und mit RTW-Einsatz und Co. musste da abgeholt werden, wurde eine halbe Stunde auf dem Platz behandelt. Also auch so wirklich bange Momente, wo man nicht weiß, was los ist und als Mannschaft da auch einfach nur zusammensteht und sich gegenseitig irgendwie, ja, versucht zu beruhigen und Mut zuzusprechen. Das war auch eine schwere Situation für uns alle. Und wir haben dann auch zum Gegner gesagt, dass wir die Partie nicht fortsetzen werden. So, wir lagen zu dem Zeitpunkt zurück und der Gegner macht es uns tatsächlich als Vorwurf. Wir würden das nur machen, weil wir das Spiel nicht zu Ende bringen wollen würden. Und da haben wir auch gesagt, also das ist, also mal abgesehen von der Empathielosigkeit in der Situation, haben wir auch gesagt, dann sollen sie das Spiel 3-0 gewinnen, weil wir werden jetzt nach Hause fahren und es gibt einfach wichtigere Dinge als Fußball. So. Und in so einer Situation wie mit Pablo Mari muss man einfach das Verständnis haben, dass man sagt, dass seine Mannschaftskollegen wirklich die, mit denen er tagtäglich zu tun hat, dass die sich jetzt gerade nicht darauf konzentrieren können, Ball in Netz auf ein bisschen Rasen zu kicken. Da finde ich, hat die Liga im Moment verpasst, ein starkes Zeichen zu setzen, wenn man doch so viel immer in der hauseigenen Werbung Solidarität und solche Werte eben predigt. Dann war das jetzt die Chance, das auch zu leben. Und das hat die Serie A leider verpasst.
Ja, auf jeden Fall. Also fand ich sehr schwach, auf jeden Fall, die Aktion.
Kommen wir dann zum sportlichen Teil. Wir wollen natürlich auch in diesem Podcast über den 12. Spieltag sprechen. War aber uns natürlich wichtig, dass wir einmal diesen Vorfall thematisieren, immerhin einmal ansprechen, dass auch ihr wisst natürlich, was da los war. Weiß man ja nicht, wie viele das mitbekommen haben. Aber genau, reden wir jetzt über das Sportliche und da gab es ein paar Überraschungen. Fangen wir an mit der, ich würde sagen, größten Überraschung des Spieltags, nämlich dem 2-1-Sieg des Toro über den amtierenden italienischen Meister, den AC Mailand. Wahnsinnsdoppelschlag innerhalb von 2 Minuten, Partie gedreht und 3 extrem wichtige Punkte mitgenommen für die Granata. Jetzt mal davon abgesehen, dass du Interista bist, Max, wie sehr hat dich das überrascht, dass euer Stadtrivale wirklich es nicht geschafft hat, gegen den Toro da nochmal zurückzukommen?
Ja, ich fand's natürlich super, dass sie gewonnen haben. Hammer. Richtig geil. Also vor allem Lazzaro hat ja auch noch, der ausgeliehene Jung von uns, hat ja auch noch die schöne Vorlage auf Coffee zum 1-0 gegeben. Und ja, die haben auch richtig gut, die haben halt richtig schön giftig gespielt. Das ist ja der Klassiker einfach, dass sie die, wie Sassuolo, ich finde, dass man halt Torino und Sassuolo relativ gleichstellen kann immer, auch wenn Sassuolo vom Qualität ja ein Ticken noch mehr besser ist als Torino. Aber das sind ja die zwei, die wirklich am meisten immer die großen Teams immer ärgern können. Und das haben sie ja wieder mal eindrucksvoll, vor allem schön gegen Milan, haben sie das eindrucksvoll bewiesen. Also Chapeau, Glückwunsch an die Granata.
Vor allem eben diesen Doppelschlag, ne? 35. Minute durch Gigi, in der 37., also nur 2 Minuten später durch Miranchuk. Ich finde es immer interessant, wenn man diese Doppelschläge sieht im Fußball, die sind ja wirklich immer nur so 2-3 Minuten vielleicht auseinander. Und was man da so ein bisschen vergisst, ist ja, die Zeit wird ja nicht gestoppt im Calcio. Das heißt, da ist ja schon die Zeit einberechnet, in der gejubelt wurde, bis der Ball wieder im Anstoßkreis war, etc. So wie bei Robert Lewandowskis 5 Toren in 9 Minuten. Die hat er ja am Ende, wenn du nur die Spielzeit nimmst, in deutlich unter 9 Minuten geschossen. Also wenn du nur von der Spielzeit ausgehst. Ja. Und da kannst du ja auch sagen, Torino, Milan, das waren Dinger, die haben sie wahrscheinlich in 1,5 geschossen oder in 1. Das ist Wahnsinn, das gegen den amtierenden italienischen Meister einfach so zu bewerkstelligen.
Ja, man muss aber auch sagen, dass halt Torino auch wirklich Schwein hatte in der Anfangsphase, als Leao diese 200% da vergeigt hat. Da hätte es auch locker schon eine 1 oder 2 Tore-Führung nach 10 Minuten haben können. Und ich meine, er wurde ja dann zur Halbzeit runtergenommen und ja, Gott sei
Milan
Dank.
So ein bisschen, Milan muss ich ja so ein bisschen sagen, in den letzten Wochen auch, da haben zwar die Ergebnisse grundsätzlich gestimmt, aber genau dieser Punkt, diese vielen Chancen, die ungenutzt bleiben bei den Rossoneri, die sind schon auffällig. Also in den letzten Wochen gab es dann zwar die Siege, weil dann irgendwie kurz vor Schluss nochmal ein Ball reingegangen ist, irgendwie vielleicht durch Tonali oder De Ketelare oder wer es die letzten Wochen sonst immer für Milan gerichtet hat. Und jetzt ist es eben ein Spiel gewesen, wo dieses Momentum wieder nicht da war. Und das ist gefährlich. So dieses Spiel auf Messerschneide, knapp und bisher, wie gesagt, haben sie gereicht, oft ein 1-0, aber dann kommt irgendwann der Moment, wo du gegen Torino am Ende nicht noch ein Tor schießt und dann eben ohne Punkte wieder nach Hause fährst. Und das kann Milan sich eigentlich nicht erlauben, erst recht nicht mit der Offensive, die sie haben, mit Leao und mit Giroud. Muss da, finde ich, vom Tor wieder ein bisschen effektiver werden, damit man auch den Anschluss einfach nicht nach oben verpasst, weil Milan kann es sich nun mal nicht leisten, so eng wie es in Italien einfach oben ist, Punkte gegen den Toro liegen zu lassen.
Ja, eigentlich nicht, aber ich habe mir dann auch gedacht, nachdem die so viel vergeigt haben in den letzten Wochen, dass es halt durchaus auch daran liegen kann, ich sag jetzt nicht mal, dass die nervös sind, weil ich meine, die haben ja letztes Jahr auch abgezockt in der Endphase, den Scudetto dann geholt, aber dass es halt durchaus auch halt an dem Alter noch liegen kann, dass es halt immer wieder dann noch so Phasen halt gibt, wo du halt dann einiges liegen lässt, weil die ja alle noch relativ jung sind. Ich meine, Giroud und Ibrahimovic sind jetzt so die Rentner, die Opas im jungen Enkelteam. Aber ja, das ist halt schon auffällig zuletzt einfach, dass halt.
So ein bisschen die Abgezocktheit, ne? Die da fehlt.
Aber ich mir dann halt auch noch gedacht habe, nachdem Juric, der Trainer von Torino, dann innerhalb von 2 Minuten runtergeflogen ist, weil er so etwas nicht Feines gesagt hat. Ich möchte es jetzt auch nicht aussprechen, weder übersetzt noch auf Italienisch. Ich habe es hier mir beides aufgeschrieben. Ich spare mir das jetzt, aber das war jetzt so, es hat er direkt angeblich an den Schiedsrichter gerichtet. Das solltest du nicht sagen, weil dann bist du schnell halt runter vom Platz. Aber dass der
dann müssen wir jetzt Kroate ein bisschen piepen.
Ja, hätte Janine einiges zu piepen, unsere Katharin. Ja, dass er ein kroatischer Hitzkopf halt ist, das wissen wir ja, ist auch durchaus zum Vorteil von Torino, weil er die Jungs pushen kann, aber ja. Was ich eher skeptisch fand, war der Anschlusstreffer durch Musias und die Aktion, die davor passiert ist.
Danke, das wollte ich auch mit dir ansprechen. Kurios. Ich sag kurioser Ausgleich, weil sich da schon der VAR hätte einschalten können, wenn nicht sogar müssen, weil da war schon ein kleiner Schubser von Messias bei, mit dem er sich da halt den nötigen Raum verschafft hat eigentlich.
Schon ordentlich, also der hat ja
schon
wirklich,
ordentlich.
Ich habe es mir auch ein paar Mal angeguckt, also der hat ja wirklich, gut, das war zum Glück am Ende nur der Anschlusstreffer und das war egal, auch wenn ja direkt quasi nach dem Tor direkt ja dann logischerweise Juric, weil er dann voll ausgeflippt ist mit Gelb-Rot in 2 Minuten dann weg vom Fenster war, aber
klar, dann fehlt er natürlich jetzt auch für die nächsten Wochen. Auf der anderen Seite kann man ja auch sagen, nur weil der Schiedsrichter die Fehlentscheidung macht, muss er ja auch ihn nicht gleich beleidigen. Ne? Also da gehören dann auch zwei dazu.
Ja, muss nicht sein, aber da hat Messias schon ordentlich angeschoben im wahrsten Sinne des Wortes mit wirklich beiden Händen und so wirklich so für mich sah es aus, als wenn er so mit den Fäusten schon fast so nach vorne ihn so wegschiebt. Also klar kann man immer sagen, der Verteidiger kann sich fallen lassen, um das zu nutzen als Foul, aber bitte, also wenn du so mit beiden Händen voraus, wenn du mit einer Hand kannst du noch sagen, okay, aber der ist ja mit beiden Händen voraus, als wenn er einen Schrank wegschieben will. Also
vor allem muss ich sagen, in der ersten Situation, wo der Ball, also wo das Spiel schnell gelaufen ist, sah es für mich nach einem Missverständnis aus zwischen Buongiorno und Milinkovic-Savic. Aber dann siehst du die, siehst du die Wiederholung und da geht nun mal der Arm eben im Laufduell raus, verschafft sich da den Platz, sorgt dafür, dass sich die beiden eben behindern und hat dann eben freie Fahrt aufs Tor. Also für mich ein Treffer, der definitiv hätte zurückgenommen werden. Am Ende muss man ja sagen, in Anführungszeichen glücklicherweise nichts, was solche Auswirkungen hatte, dass man jetzt wieder so eine große Diskussion aufmachen müsste. Aber ich finde es halt doch erschreckend, weil wir reden jetzt nur nicht viel drüber, weil es am Ende keinen großen Impact auf das Spiel hatte. Hätte es ja aber haben können. Das heißt, die Tatsache, dass der Schiedsrichter und der VAR wieder seiner Aufgabe eigentlich nicht nachgekommen ist, das richtig zu überprüfen, ist in Italien ja keine Seltenheit leider. Und ich möchte nicht jedes Wochenende darüber reden müssen. Aber wir kommen ja nicht drum rum. Die Schiedsrichter lassen uns ja nicht.
Ja. Großer Bock ohne Konsequenzen halt einfach. Lassen wir es dabei stehen.
Absolut. Nächste Überraschung, direkt auch an diesem Spieltag, ist Lazio gewesen, die momentan ja wirklich einen sehr, sehr guten Lauf haben. So langsam scheint sich das Spiel von Sarri auch auf die Mannschaft zu übertragen. Lazio so ein bisschen unterm Radar ja noch, man hat sie ja nicht so auf dem Schirm. Die greifen aber richtig oben an. Und da wären sie auch noch richtig weit oben, wenn sie jetzt nicht am Wochenende gegen Salernitana mit 1-3 baden gegangen wären. Und das kam schon überraschend, weil durch die frühe Führung von Lazio wirkte alles so, als würde es seinen gewohnten Gang nehmen. Und ab dem Ausgleich von Ex-Laziale Candreva ist Lazio eingebrochen, hat den Faden verloren, hat sich immer wieder auskontern lassen und am Ende verliert man 3-1, fällt auf Platz 5 hinter Di Roma, für die gegen die es ja nächste Woche im Derby della Capitale geht. Also wichtiges Spiel. Und da muss man dann auch noch auf den Leistungsträger verzichten, der seine 5. gelbe Karte bekam, Sergej Milinkovic-Savic. Was würdest du sagen, was für einen Impact hat dieser Verlust von Lazio fürs Derby?
Ja, nachdem ja der Giro schon fehlt, gut, wo man gedacht hätte, die werden direkt einbrechen, wenn er nicht dabei ist, was ja jetzt zumindest in der Liga jetzt nicht der Fall war zuletzt, ist halt die Frage. Also wenn jetzt wirklich, wo man sagen muss, die zwei wirklich immer die besten Spieler, das klingt immer so abwertend gegenüber den anderen, weil die haben halt echt einen starken Kader, aber wo du sagst, die zwei markanten Spieler einfach, wenn die beide fehlen, boah, und dann noch das fette Derby gegen die Roma. Gut, das ist ja quasi wie ein Heimspiel, ist ja wie bei uns Mailändern immer, wenn Derby ist, ist gleiches Stadion, also ist eigentlich egal, ob auswärts oder zu Hause.
Naja, es geht ja schon so ein bisschen um die Verteilung der Plätze, ne? Also der Platz ist derselbe, den kennt man, aber die Stimmung von den Rängen wird natürlich Richtung der Roma da gehen.
Ja, wird spannend, also Lazio kann theoretisch überraschen, dass sie es kompensieren und keiner rechnet damit. Aber kann halt auch genauso in die Hose gehen. Deswegen, ja.
Aber natürlich ein herber Verlust.
Wenn man mich fragt, würde ich jetzt nach den zwei Verlusten und dem Nackenschlag jetzt, weil damit hat ja keiner gerechnet, vor allem auch noch zu Hause, würde ich eher mein Pferd auf Mourinho und Co. setzen dann am Wochenende.
Wir sprechen ja später nochmal ein bisschen ausführlicher über die beiden Derbys, die uns nächste Woche erwarten. Also da kann man sich richtig drauf freuen, auf den nächsten Spieltag in der Serie A. Und wie du sagst, natürlich sehr, sehr bitter, dass Lazio jetzt auf Immobile und Milinkovic-Savic verzichten muss. Spätestens jetzt hat man vielleicht so ein bisschen gesehen, dass Lazio ohne Immobile eben vielleicht nicht so häufig trifft, wie man es bräuchte, wenn man 3 kassiert. Da war hinten doch ein bisschen viel möglich. Cantarevas Tor, sehr, sehr schön. Da musste er selbst lachen dabei, also er hat natürlich nicht gejubelt, aber auch der konnte es gar nicht fassen, das war wirklich ein sehr schöner Treffer. Und sichert Salernitana damit 3-3 sehr wichtige Punkte im Kampf um den nächsten Klassenerhalt.
Die Vorlage war ja auch absolute erste Sahne von Masoki. Also den finde ich ja super. Der ist ja, glaube ich, jetzt sogar neu Nationalspieler, oder? Ich glaube schon, ne? Der war doch jetzt zuletzt dabei schon.
Mancini oder? Fängt jetzt schon. Wieder an, alles durchzutesten in Italien, nachdem man jetzt wieder die WM verpasst hat. hat man jetzt also ein bisschen Zeit. Übrigens ist auch ganz geil, jetzt kommen ja wieder die Testspiele. Also normalerweise zur WM-Vorbereitung für Italien sind es Testspiele, weil man, keine Ahnung, den Spielern irgendwie noch mehr Zeit nehmen möchte. Aber da bin ich mal gespannt, was für neue Juwele da wieder hochgebracht werden, damit wir 2024 Europameister werden. Aber so ein Spieler, wie du sagst, auf jeden Fall eine Alternative, eine Option, den ich auch echt in der Nationale sehe.
Ja, der hat halt wirklich, muss man sagen, markant großen Schritt gemacht in der Rückrunde, wo ja Salernitana noch unfassbar krass aufgeholt hat und auch den Klassenhalt geschafft hat. Und quasi die Form, vor allem der kam ja im Winter davor von Venedig, wo ja keiner jetzt groß damit gerechnet hat, dann hat halt in der Rückrunde wirklich einer der super Leistungsträger für den Klassenerhalt und die Form hat er straight in die Saison mitgenommen. Der hat ja jetzt schon in 12 Spielen hat er 2 Tore und 2 Vorlagen als Rechtsverteidiger, also das ist schon extrem stark. Und die Vorlage, die war mega, also ich wusste echt nicht, was ich da geiler finde bei dem Ausgleich von unserem Ex-Jungen Candreva, den Lupfer da, und oder halt hier die Vorlage, die Masoki gemacht hat, also wirklich, wirklich.
Und natürlich auch ein interessanter Spieler für andere Vereine. Mir jetzt natürlich Juventus nahe ist auch eine Option, ne? Also Rechtsverteidiger ist Juve nicht gut aufgestellt und mit einem alternden Quadrado, einem De Ciglio, einem Danilo, der aber auch nicht mehr der Jüngste ist. Da könnte man natürlich mal so langsam nach einem Nachfolger denken und warum nicht einfach mal ein bisschen scouten bei Lazio.
Ja, das habe ich mir auch gedacht, dass man ihn vielleicht von dass er durchaus interessant bei uns wäre, weil wie gesagt, bei uns, bei Damian auf rechts läuft Vertrag aus. Ob Dumfries bleibt oder verkauft wird, weiß man ja auch nicht. Und dann, gut, hat man noch Bellanova, muss man mal gucken, wie der halt liefern wird, nachdem er jetzt immer wieder mit reinkommt. Aber Masoki wäre auf jeden Fall eine interessante Option, weil der wird keine, weiß ich nicht, lass es 10 Millionen sein oder 15 im krassesten Fall, wenn überhaupt, also für die Qualität und innerhalb
kommt
der Serie
A. Anfragen, für euch 10, für uns 15 Millionen.
Ja, ich wollte, ein schöner Übergang, ich wollte gerade den Witz bringen, aber ich wollte es gerade sagen, für uns 10 und für uns irgendwie 8 und für euch 12 oder 15, aber
ja, absolut, gucken, wenn Juve anfragt, dann wird das Angebot schön nochmal erhöht. Das ist aber in Italien schon immer so gewesen. Also, das ist, wie war das damals, als man Milinkovic-Savic haben wollte, wo Lotito gesagt hat, irgendwie, ja, wir hören auf Angebote ab 50 Millionen, bei Juve ab 90. So, ja, also
war das bei irrational. War das bei Higuain? War das doch auch so bei Napoli, wo sie gesagt haben, für die anderen unter der Ausstiegsklausel, für euch nur die Ausstiegsklausel.
Irgendwie ja, natürlich, sowas, also ne? Juve hatte ja rechtlich nur die Ausstiegsklausel, deswegen waren ja auch so viele, die damals gesagt haben, 90 Millionen für Higuain, ist Juve denn wahnsinnig? Ja, aber tiefer hast du ihn ja nicht bekommen. Man musste die Ausstiegsklausel ziehen, wenn man Juve heißt. alle anderen hätten ihn günstiger bekommen. Das ist Italien. Das finde ich halt fantastisch, weil das ja an sich extrem unwirtschaftlich ist. Also zu sagen, dass man ein Angebot konsequent so lässt oder einen Spieler konsequent nicht zu dieser Mannschaft gehen lässt, die nicht mal in Konkurrenz vielleicht immer steht, einfach nur aus Prinzip auf Geld zu verzichten, weil einfach diese Emotionalität im Calcio viel, viel, viel gewichtiger ist, als auf einmal irgendwie das Maximum an Geld rauszuschlagen. Also ich finde es fantastisch, weil manche Vereine hier, wie gesagt, Lazio hätte Milinkovic-Savic damals schon viel, viel mehr Geld loswerden können, als sie jetzt für ihn bekommen. Aber man wollte ihn damals halt nicht an Juve geben, also ist er geblieben und man wird jetzt viel weniger für bekommen. Aber das ist denen egal, weil er ist nicht zu Juve gegangen und damit Haken an die Sache, Lazio ist glücklich. Also, das ist schon ein bisschen eigen.
Aber ihr werdet dann wieder eine Kapitalerhöhung raushauen und dann wieder hier mit ein paar Scheinchen um sich werfen. Ich sehe es schon.
Ich weiß zwar nicht, wo wir das Geld hernehmen sollen, weil in Europa League verdienst du nicht so viel, aber das schauen wir dann in der neuen Saison.
Wenn überhaupt, genau. Aber dazu kommen wir ja noch.
Schauen wir dann gehen wir in die Super League. So, genau. Napoli. Natürlich, unser Tabellenführer in Italien macht da weiter, wo sie Woche für Woche aufhören. 4-0. Ja, was soll man noch sagen? 4-0 gegen Sassuolo, machen einfach weiter und interessante Sache, Das war jetzt der 13. Sieg in Folge für den SSC und zwar wettbewerbsübergreifend, sprich in Liga gerade und Champions League. Und damit stellen sie den italienischen Rekord ein, der 2015-2016 von Max Allegris Juventus aufgestellt wurde, nämlich eben diese 13 Siege am Stück bei Juve damals vom 13. Dezember 2015 bis in den Mitte Februar 2016. Und ich will ja nicht sagen, aber Juve gewann damals die Meisterschaft. Ist Napoli jetzt auch auf dem Weg?
Ja, zumindest zur Herbstmeisterschaft, sagen wir mal so. Also,
die ist aber nicht so viel wert. Als Interista weißt du das ja.
Ja, ja. Björn hat das ja so richtig schön, hatte die schöne Frage des Tages, durfte als Gast zuletzt stellen, habe ich ihm die Ehre gelassen. Er hat ja auch gefragt hier, der Klassiker, den wir schon so oft diskutiert haben, wird es Napoli durchziehen bis zum Ende oder nicht? Und man muss ja sagen, dieses 4-0, ohne jetzt irgendwie einen Witz drüber zu machen, also das ist mein voller Ernst, man kann es ja in der Saison bisher wirklich standardmäßig einfach nennen, weißt du? Das ist standardmäßig mittlerweile, also was die vorne liefern, das ist halt nur die Frage, ich habe es zu Björn letztes Mal auch gesagt, du musst halt einfach, es ist nur die Frage, schießen sie 3 oder schießen sie 4 Tore, als wir darum diskutiert haben. Während wir
Und trifft Quaradonna. Doppelt oder dreifach.
Genau. Und der hat ja wieder hier 2 Vorlagen, 1 Tor. Also vor allem, wenn man aufs Spiel kommt, das Tor zum 3-0, das war ja wirklich dem von Barella, da kommen wir später noch kurz dazu, relativ ähnlich. Dieser super geile Ball von Mario Rui. Und dann Quaradonna, wie ich ihn so schön nenne. Und dabei bleibe ich jetzt auch bei dem Namen. Habe ich auch zu Björn schon gesagt. Ich bleibe
ist einfach als Quadratzki,
ja. Ja. Ich bleibe bei Quaradonna. Und das war ja wirklich geile Bude, dieser Direktschuss zum 3-0. Und das mal wieder hier in der, was war es denn? 38., 36. Ebenfalls das 3-0 schon mal wieder vor der Halbzeit. Das ist unfassbar einfach. Und ich habe das heute gelesen, ich glaube Klopp war das, hat er gesagt, wenn wirklich Napoli die Form halbwegs hält, dann sind sie ein ganz heißer Kandidat aufs Champions-League-Finale. Das musst du dir mal auf der Zunge zergehen lassen. Napoli-Champions-League-Finale, aber wenn die wirklich das so durchziehen würden, also würden wir nur mal einfach diesen Fakt, sie würden diese Form wirklich mit WM, alles was kommt, wirklich so durchziehen, dann ist das wirklich auch realistisch, weil das ist...
Ja, so wie sie jetzt spielen, ja, aber das ist ja immer so eine Sache. Ja. Ne? Und zum Scudetto wollte ich auch gerade noch sagen, es ist...
Viel Konjunktiv.
Was ich gerne sage zum Thema Scudetto, Herbstmeisterschaft und Ende der Saison, ist, es ist nicht entscheidend, mit wem sie im Herbst ausgeht, es ist entscheidend, wen sie dann im Sommer heiratet. Das heißt, wir warten noch ab...
Euros Phrasenschwein, Alter.
Wir warten ab, ob Napoli eben... Ne? Nur eine Affäre mit dem Scudetto gerade hat oder eben am Ende das Ding auch festmacht. Dementsprechend, ich bin da noch ein bisschen skeptisch. Also
Soll ich eine schöne Metapher raushauen? Sie daten jetzt den Scudetto und mal gucken, ob es am Ende der Saison was Festes wird. Oh, was für eine Metapher.
Richtig, aber da stehen noch eine Menge anderer Typen Schlange in Form von Inter, von Milan, ein bisschen von auch natürlich auch von Atalanta. Juventus hat mittlerweile Dating-Apps runtergeladen und schon aufgegeben, aber das ist...
bei dem Spielkalender ist das Speed-Dating, Alter.
Bei dem Spielkalender ist das Speed-Dating, absolut, um in dem Bild zu bleiben. Also fantastisch, fantastisch. Genau, ja, ich bin wirklich gespannt, ob Napoli das schafft, weil es ist Doppelbelastung, es wird natürlich bald auch eine Dreifachbelastung, wenn die Coppa Italia für die größere Mannschaften hinzukommt. Und ich sehe Napoli da einbrechen, einfach aufgrund der Erfahrung der letzten Jahre, wie Napoli da gespielt hat. Kann aber natürlich sein, dass irgendwann dieser Punkt überwunden ist. Und Napoli macht ja nicht den Hauch von Anschein, dass sie jetzt einbrechen würden. Also Spalletti hat da wirklich... vielleicht diesen Punkt gefunden, diesen Kniff, den Spielern das einzuhauchen, was die letzten Jahre gefehlt hat und sie sich jetzt eben mal belohnen können und den dritten Meistertitel nach der Maradona nach der Maradona-Zeit eben einfahren können.
Ja, das wird halt echt spannend. Vor allem Osimhen, sein erster Hattrick für Napoli, der hat ja alles zerschossen und das letzte Tor war ja auch absolut erste Sahne, dieser schöne Chip. Also das ist ja wirklich, das sind ja wirklich so geile Tore zum Teil, wo du echt, da könntest du ja fast jedes wirklich in das Tor des Tages auch als Kandidat mit reinnehmen. Also es ist ja nicht nur einfach, dass es Siege am Stück sind, also faktisch einfach 3 Punkte immer, sondern das ist ja wirklich immer eine Vorführung, eine Zelebrierung, wie in Spanien zu besten Barcelona-Zeiten mit Messi und Co. einfach. Also das ist ja wirklich...
Ich kann es dir mal vorlesen, einfach. So mal die letzten Spiele rückwärts gesehen, wie viele Tore Napoli geschossen hat. 4 gegen Sassuolo, in Anführungszeichen nur 1 gegen die Roma, aber eben auch keinen kassiert. 3 gegen Bologna, 4 gegen Cremonese, 3 gegen Torino, 2 gegen Milan. Also da sind keine wirklich knappen Ergebnisse dabei. Das ist wirklich immer eine Machtdemonstration. Und über die Champions-League-Spiele brauchen wir gar nicht zu sprechen. Ich glaube, dass der Tordurchschnitt gefühlt 4,3 Tore pro Spiel. Das ist ja wirklich abartig, was Napoli da veranstaltet mit den Gegnern in einer Gruppe mit Ajax und mit Liverpool. Kommen wir ja später auch nochmal drauf, wenn wir über den Europacup sprechen. Aber wenn das so bleibt, Hut ab. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, gerade wie es nach der WM läuft. Ja,
Was ich noch kurz einwerfen wollte, das Krasse ist ja wegen den Toren, dass ja selbst diese krassen Spiele auswärts gewinnen, bei Lazio, bei Milan, bei der Roma, dann schießen sie zwar keine 4 Tore, aber sie schießen halt dann wie gegen die Roma 1 und gewinnen oder 2 gegen Lazio-Milan. Sie gewinnen halt selbst diese krassen Spiele, wenn es mal keine 4 Tore gibt. Fakt, sie gewinnen trotzdem immer. Das ist ja das Krasse.
Und du hast ja das, was man ja in der Premier League immer so geil findet, warum man sagt, das sei die beste Liga der Welt, diese Top 6. Weißt du, und dann die Spiele gegen die Top 6 sind die Meisterschaftsentscheidenden. In Italien hast du mittlerweile auch eine Top 6. So, und Napoli gewinnt seine Spiele gegen die Top 6, während man ja sagen muss, beispielsweise Inter gegen die obere Mannschaft eben noch nichts hat mitnehmen können. Ne? Also das macht am Ende den Unterschied.
Das holen wir ja nach am Wochenende.
Ich habe gesagt, gegen die Mannschaften da oben.
Achso, stimmt. Okay.
Juventus steht in der Tabelle hinter euch. Aber gut.
Okay, Entschuldigung, hab mich vertan.
Also, ist es so, wie mir das gerade tat, aber den Spruch muss ich leider bringen. Ja, Inter gewinnt 3-0 gegen Sampdoria, macht ja also da weiter, bestätigt die Form, die sie gerade haben. Udine lässt ein bisschen federn gegen Aufsteiger Cremonese, nur 0-0. Ist das Ende des Runs von Udine?
Kann sein. Ich habe mir da was Schönes rausgeschrieben. Wir lieben ja alle Statistiken. Die haben ja davor 6 Spiele am Stück gewonnen, wo wir dachten, Mama Mia. Und jetzt ist ja wettbewerbsübergreifend das 5. in Folge, wo sie nicht gewonnen haben, weil zwischen 2 Liga-Sandwichen, wo sie halt zweimal unentschieden gespielt haben, muss man sagen, gegen gute Teams, wie bei Lazio und so, dann halt in der Coppa rausgeflogen. Gut, da spielen sie oft mit den B-Mannschaften, sind sie zu Hause gegen Monza rausgeflogen. Vielleicht nehmen sie es auch nicht so ernst, weil sie halt in der Liga so gut dastehen. Sollte man nutzen, die Chance. Aber jetzt halt in der zuletzt gegen Torino zu Hause gepatzt. Und jetzt wieder gegen den Letzten wohl noch gemerkt. Also wie Björn gesagt hat, er hätte erwartet, dass sie halt nicht, also es wundert ihn nicht, weil wenn die Hörer die letzte Folge sich gerne anhören wollen, hat er das halt gesagt, dass er schätzt, dass sie nicht gegen den Großen patzen werden, wenn sie mal verlieren oder nicht gewinnen, sondern halt gegen den Kleinen. Und gegen Granata ist es halt passiert. Also ich hätte gedacht, vielleicht unentschieden, vor allem weil sie zu Hause gespielt haben, dass sie unentschieden spielen gegen Torino. Aber sie haben ja wirklich dann noch verloren. Und jetzt das Unentschieden gegen den Letzten ist halt auch sehr schwach.
Absolut. Ich bin mal gespannt, ob sie sich davon nochmal erholen werden oder ob es eben so eine kleine Eintagsfliege war. Also sie hat auf jeden Fall Spaß gemacht und die Liga begeistert, so oder so. Und die Punkte kann Udine am Ende der Saison gebrauchen. So, sind wir ehrlich, der Anspruch war es nicht, europäisch zu landen. Wir würden es natürlich gönnen, aber das bleibt jetzt einfach abzuwarten. Und in Italien ist einfach die Tabellenlage so dicht. Da kann noch was nach oben gehen, da kann aber genauso gut noch was nach unten gehen, sodass man sich am Ende der Saison gar nicht vorstellen kann, dass Udine zwischendurch mal auf Platz 3, Platz 4 stand. Wird auf jeden Fall interessant zu sein, das zu beobachten. Juventus hat auch gewonnen, trotz 9 verletzten Spielern, die gegen Lecce nicht dabei waren. Knappes 1-0 und damit den 3. 0-Sieg in Folge eingefahren. Klingt am Ende alles souveräner, als es war, weil sportlich bzw. fußballerisch war wieder ein bisschen blutleer, keine Qualität. Aber über Juventus und seine Krise und natürlich auch das anstehende Derby d'Italia gegen Inter Mailand sprechen wir nach einer kurzen Pause. Bis gleich.
Werbung.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Werbung Ende.
Dass es beim Rekordmeister seit Jahren bereits nicht mehr rund läuft, dürfte niemanden entgangen sein. Doch in dieser Saison ist der Verein an seinem vorläufigen Tiefpunkt der letzten 15 Jahre angekommen. Gruppen aus in der Champions League, Max, 4:3 gegen Benfica verloren, 2 Spiele gegen Benfica, 1 gegen Paris, 1 gegen Maccabi, 3 Punkte nach 5 Spielen schon vorzeitig klar. Es geht maximal nur noch in die Europa League, auch das ist nicht sicher. Und das letzte Mal, dass Juventus genau das passiert ist, das Gruppen aus und der Absturz in die Europa League war ja, 2013, also, 14.
Björn und ich haben ja getippt zuletzt, dass die in Lissabon gewinnen werden, weil wenn es halt wirklich um alles geht eigentlich, wie ich gesagt habe, wenn man Juve das Messer an die Brust setzt, dann eigentlich können sie dann liefern in so Do-or-Die spielen, aber das ging ja so unfassbar in die Hosen. Ich habe da auf Live-Ticker auf meinem Handy geschaltet, dass es immer mein Handy vibriert, wenn es Tore gibt. Und da ist ja erstmal ein Benfica-Tor nach dem anderen da geflogen, gut zwischendrin der Ausgleich. Aber ich dachte mir so, dein Ernst? Dachte man so, oh Gott, David wird sterben gerade vom Fernseher einfach oder wo auch immer er es gerade guckt. Ja, also das war ja eine, kann man schon fast sagen, zumindest zu Beginn eine Machtdemonstration von Benfica und Juventus halt wieder ganz schwach und wirklich, muss man schon sagen, vorgeführt worden einfach. Gut, am Ende sind sie halt mit der Jugend dann noch relativ nah dran gekommen, aber es hätte ja so oder so nicht gereicht, weil selbst wenn du mit dem 4-3 rankommst, sie hätten ja gewinnen müssen. Und das war ja eigentlich fast aussichtslos. Dann hat der Benfica noch fast noch das 5-3 gemacht, aber das war ja schon krass und unerwartet. Auch wenn ich es jetzt, also persönlich von mir gesehen, finde ich es natürlich nicht schade. Für den italienischen Fußball ist es natürlich blöd, weil da will man immer, dass alle Italiener so weit kommen, wie es geht. Ja.
Das war, ja, also ich glaube, ich brauche meine Gefühlslage dann nicht zu beschreiben. Ich bin aber tatsächlich sehr, sehr abgestumpft diese Saison. Also ich nehme mittlerweile die Ergebnisse einfach nur noch hin. Ich weiß nicht, worüber soll ich mich noch aufregen? Es wird ja nichts verändert und es macht sich ja so breit im Verein diese Ohnmacht, nicht nur bei den Fans, sondern auch gefühlt eben im Verein, dass egal was passiert, egal wie das Spiel ausgeht, egal wie die Situation ist, es wird sich nichts verändern. Und wenn du dieses Gefühl davon hast, dass egal eben was passiert, ob du jetzt 7-0 gegen Benfica untergehst oder 20-0, dass am Ende des Tages die Situation 1-1 so bleiben wird, weil keine Konsequenzen gezogen werden für niemanden, warum sollst du dich dann noch darüber aufregen? Dann nimmst du es hin, dann bist du auch nicht mehr überrascht, dann verlierst du das nächste Spiel auch wieder und denkst du dir, alles klar, gut, kein Wunder, es wurde ja auch nichts verändert, also ich erwarte ja auch nichts anderes. Das ist ja, und jetzt wird es ein bisschen kurios vielleicht, aber das ist ja sozusagen die Definition von Wahnsinn, ist ja immer wieder und wieder das Gleiche zu machen, aber ein anderes Ergebnis zu erwarten. Das ist die Definition von Wahnsinn. Und das heißt, Juventus ist gerade wahnsinnig. Das Management ist wahnsinnig, weil sie machen immer das Gleiche. Die Situation ist immer dieselbe, die Spieler, die Trainer, das Management ist 1:1, Woche für Woche das Gleiche und man erwartet, dass es aber besser läuft. Wenn du nichts änderst, wie soll was besser laufen? Und das zu erwarten ist wahnsinnig und dementsprechend, ich denke mir auch irgendwie, worüber soll ich mich noch aufregen? Dann spielen wir 2:2 gegen Salernitana, dann verlieren wir hier, dann verlieren wir gegen Maccabi. Bis sich irgendwann mal was ändert. Weil so, wenn du die Hoffnung hast, dass sich was ändert, dann bist du auch emotionaler mit dabei. Ich bin da, wie gesagt, so gut wie abgestumpft, dass Juventus natürlich auch Verletzungspech hat. Ich kann es dir mal vorlesen. Pogba, Chiesa, Di Maria, Vlahovic, Paredes, Bremer, De Ciglio, Danilo, Rugani, Locatelli, McKennie, Ake, Caio Jorge und Illing Junior. Das sind die Spieler, die Juventus jetzt zum Beispiel am letzten Spieltag gegen Paris fehlen werden. Das ist ein gesamter Kader. Aber selbst das will ich gar nicht mehr als Ausrede benutzen, weil dann muss man was ändern und den Medical Staff hochkant rausschmeißen. Weil bei Juventus es auch keine Neuheit ist, dass man im Vergleich zu den Konkurrenten in der Liga ständig die meisten Verletzten hat. Das kann nicht sein. Irgendwas läuft dann da falsch, weil Juve, die Wahrscheinlichkeit, dass Juve gesunde Spieler kauft, die sich dann alle zufälligerweise dort verletzen, glaube ich nicht. Es ist, keine Ahnung, ob es der Trainingsplatz ist, ob es das Klima ist, ob es der Medical Staff ist, irgendwas ist es, weshalb bei Juve die Spieler öfter verletzt sind. Und wenn man da nichts ändert, aber hofft, dass die Spieler fit bleiben, dann ist das, wie wir eben gerade gesagt haben, Wahnsinn.
Ja, das ist halt schon extrem auffällig, dass halt dermaßen so viele rausfliegen mit Verletzungen. Was mich halt, also es gibt noch einen anderen Club in Europa, der mich extrem an die aktuelle Juve-Situation erinnert, und das ist nämlich Atletico, weil die sind ja auch rausgeflogen in der Gruppe. Ganz Europa, wie gesagt, ganz Europa schimpft über Barca, dass sie mit der Bayern-Intergruppe rausgeflogen sind, wobei man sagen muss, dass das ja noch eher von der Qualität her irgendwie zu verstehen ist und noch irgendwie Sinn macht, dass Barca da rausfliegen könnte, als es beispielsweise ihr gegen Benfica seid, dass man zumindest hinter Paris weiterkommt. Aber das wie Atletico halt auch mit seiner Gruppe dagegen Brücke, ein absolut erbärmliches Leverkusen und Porto rausfliegt. Also nicht mal mindestens gegen irgendwen, weiß ich nicht, hinter Leverkusen Zweiter wird, ist halt absolut eine Farce. Und da ist es ja auch seit Jahren, dass Teile des Rochi Blanco-Lagers in Madrid halt schimpfen, dass Simeone nichts ändert, immer die gleichen Spieler, immer die gleiche Taktik, immer nur auf die gleichen Pferde setzt, auf den falschen Positionen. Also quasi eine Kopie dessen, was du über Turin sagst, ist ja bei Atletico auch schon seit Ewigkeiten. Und die verkacken ja auch im wahrsten Sinne seit Jahren in der Gruppenphase so dermaßen, dass sie mit Glück gar nicht wissen, wie sie weitergekommen sind, aber irgendwie weitergekommen sind. Aber jetzt hat sie es halt auch, wie euch, vorzeitig erwischt. Also wirklich ein Spiegelbild dessen von euch.
Wenn du jetzt zum Beispiel mal guckst, wann die Zeit war, wo Atletico im Champions-League-Finale öfter stand, da haben sie sich ja im Finale auch mit Juve ein bisschen abgewechselt. Das heißt, die starke Phase von Atletico war ungefähr auch in dem 4-5-Jahres-Zeitraum von Juventus. Die Trainer waren damals dieselben. Bei Juve war es Allegri damals, bei Atletico wie bis heute eben Simeone. Und es ist kein Zufall, dass die damals ihre Hochphase hatten und heute am Boden liegen. Weil du das bekommst heute, was du damals schon bekommen hast. Das heißt, Juve und Atletico haben sich dann nicht weiterentwickelt, aber alle anderen haben sich weiterentwickelt und wissen, wie Juve und Atletico spielen. Deswegen ist es einfach geworden, gegen diese Teams mittlerweile auch eben die Punkte zu holen. Früher, wenn Atletico gekommen ist, war klar, Atletico gewinnt 1-0. Das wird ein dreckiges Spiel, am Ende schießt Griezmann das 1-0 und hinten wird dann dicht gemacht. Simeone-like 1-0. Bei Juve wusstest du auch, geht Juve 1-0 in Führung, geht das Spiel 1-0 aus. Das ist vorbei. Juve kassiert 4 gegen Benfica. Es gibt nicht mehr dieses, wenn dieser Verein in Führung ist, dann ist das Spiel gelaufen. Und das ist natürlich auch in den Köpfen der Gegner so gewesen. Wenn du früher gegen Juve gespielt hast, mit Buffon, Barzali, Bonucci und Chiellini hinten in der Verteidigung, und Juve ist 1-0 in Führung gegangen durch Tevez, durch Morata, durch wen auch immer. Du wusstest, das war's.
Wusstest du? Vorbei, ja.
Ja, gegen BC, wie soll ich denn da, also wie wollen wir da jetzt noch was mitnehmen? Da schießen wir doch hinten kein Tor mehr. Wenn wir jetzt schon kassiert haben, verlieren wir mindestens 1-0. Bei Atletico genauso. Die machen jetzt hinten dicht, ja. Wie sollen wir da durchkommen? Heute ist so, klar, gut, mal wegen, dann sind die gerade in Führung gegangen, schießen wir 4. Ja. Und das passiert dann auch. Also dieses System ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Und wie gesagt, wenn auch da nichts geändert wurde, auch bei Atletico nicht, dann, aber man erwartet, dass es läuft. Tut mir leid, dann lebt man in einer alternativen Welt. Dann lebt man schon in der Super League. Ich glaube, die Europa League ist ja jetzt die Super League. Ne? Wir haben Manchester United, wir haben Barcelona, wir haben Atletico, wir haben Juventus. All die Arsenal, Super League haben wollten, Arsenal, die spielen jetzt alle Europa League.
Genau.
Das ist die Rache der UEFA.
Ja, aber echt, ey.
Wahnsinn. Aber ja, Juventus muss was umstellen und man sieht ja auch, was es bringt. Gegen Benfica, ab dem Moment, wo die Jungen eingewechselt wurden. Gegen Lecce, das Siegtor durch Nicolò Fagioli. Die Zukunft gehört der Jugend. Milan hat es vorgemacht, Inter hat es zum Teil vorgemacht, Napoli. Man setzt auf die Jugend, die spielt sich ein und die hat vor allem dieses Unbekümmerte, diesen Spaß am Fußball, der dann zum Erfolg führt. Bei Juve hast du Krampf und alle haben so, zeigen nicht diese Leidenschaft auf dem Platz. Die Jungen sind noch hungrig, die sind noch nicht satt. Und wenn ich da sehe, ein Cuadrado, ich hatte da ein Video gesehen auf Instagram, ein Cuadrado 2017 gegen Barcelona, das wo Juve 3-0 gewonnen hat in der Champions League. Cuadrado geht an den 16er rechts außen, dribbelt, zieht vorbei am Spieler, legt auf die Balle ab, die Balle, eine schnelle Drehung, Tor. Daneben wurde das Video gelegt von Cuadrado gegen Lecce. Ich glaube, es war gegen Lecce oder gegen ein anderes Team. Cuadrado, rechts 16er Kante, zieht nicht rein, dreht ab, spielt den Ball wieder zurück. Doesn't care, keine Spritzigkeit, kein Bock, nichts dabei. Und das ist es. Es ist derselbe Spieler, der 5 Jahre später immer noch da ist, aber der nicht mehr der ist, der er mal war. Und es wurde nichts geändert. Ich liebe Cuadrado, so ist nicht. Aber Juventus wird mit diesen Spielern nichts mehr reißen.
Da ja, muss das ist halt dran. Das, dieses drauf hoffen, die alten, also quasi. Man kann ja wirklich exakt bei dieser ganzen Thematik in seinen ganzen Details und Verfächerungen kann man ja wirklich Juve und Atletico 1:1 als Schablone übereinander legen. Es ist ja exakt das Gleiche, dass man sich von alten Spielern, die Großes geliefert haben, wieder versucht, an die alten Zeiten anzuknöpfen und man einfach sieht, es funktioniert nicht und man hofft, dass es vielleicht im nächsten Spiel wieder funktioniert. Und ja, das versucht man, weiß ich nicht, so lange, bis man halt wirklich seine Saisonziele so verkackt einfach, dass halt einfach es nicht mehr möglich ist.
Ja, also für Allegri, Jobfrage sieht wohl so aus, entweder wird er entlassen, wenn Juve es verpassen sollte, sich für die Europa League zu qualifizieren. Das ist der einzige Grund, weshalb Juve Allegri vorzeitig entlassen würde, wurde schon gesagt, in der Saison. Allegri wird nur die Saison bei Juve nicht beenden, sollte er die Europa League verpassen. Das Traurige ist, es liegt ja nicht mal, also wenn Maccabi gewinnt gegen Benfica und Juve spielt gegen Paris ohne die Spieler, die ich da gerade alle genannt habe, dann gute Nacht. Dann absolut gute Nacht, dann wird es nicht mal die Europa League und Allegri ist dann weg. Sollte Maccabi, und ich glaube Juve hofft einfach nur darauf, dass Maccabi nicht punktet, dann bleibt man vor denen, spielt dann Europa League, dann bleibt Allegri Trainer. Und ich muss sagen, dass ein Verein wie Juventus seinen Trainer behält, weil der Tabellen-X-te aus Israel nicht punktet. Also wenn das der Maßstab ist, dann ja, weiß man auch, wo man angekommen ist. Ich finde es auf der anderen Seite aber auch kurios, Juve stellt mit nur 7 Gegentoren die beste Liga der Abwehr, hat gleich viele Tore wie Atalanta Bergamo auf Platz 2, steht aber auf Platz 7. Das ist, also die wenn du dir die Stats nur so anguckst, dann wirken sie nicht schlecht. Schau dir ein Spiel an und du kannst es dir nicht 90 Minuten antun. Das ist wirklich nicht einfach. Und ich habe schon viele schlechte Spiele in meinem Leben gesehen. Ich habe Italien jedes Spiel, jedes Testspiel gesehen von 2000, lass mich lügen, von 2012 bis heute. Ich habe die schlechten Phasen alle mitgenommen. Ich habe von Juve das Glück gehabt, meistens gute Spiele zu sehen, aber seit 3 Jahren ist es ja derselbe Müll, muss man ja sagen, der einem da geboten wird, für den aber die Ticketpreise Jahr für Jahr steigen. Für die Stimmung im Stadion, Katastrophe. Das Allianz Stadium ist halb leer, das siehst du in den Tribünen. Die Ultras sind regelmäßig nicht da, weil sie sich eben mit der Vereinsführung überworfen haben oder die Vereinsführung mit ihnen. Und alles hat keinen Glanz mehr. Es hat so ein bisschen was, finde ich, von Atlantis. Es war mal eine schöne, große, blühende Stadt und jetzt sind es Ruinen. Und das wieder aufzubauen, das wird ein großer Haufen Arbeit. Und ob das am Ende unter Baumeister Allegri geschehen wird oder unter vielleicht einem Antonio Conte oder anderen, Denn eine Konterrückkehr wird ja auch spekuliert, soll sich ja mit Agnelli ausgesprochen haben, versöhnt haben und hat bei Tottenham, wie gesagt, auch immer noch nicht verlängert, obwohl die Engländer ein starkes Angebot für ihn abgegeben haben. Aber ich weiß nicht. Es gibt auch da den schönen Satz, geh niemals zurück zu deiner Ex, weil es hat den Grund, warum es mal gescheitert ist. Und bei Conte und Juve weiß ich nicht, ob das Tischtuch nicht vielleicht schon zertrennt genug ist, dass man das nicht mal mehr flicken könnte.
Ja, was ich mir noch gedacht habe wegen der Gruppe bei euch da, beim direkten Vergleich, es gibt ja keine Auswärtsregel mehr. Ich glaube, also nach dem 2-0 von euch und 1-3 ist es ja exakt gleich. Da gilt ja keine Auswärtsregel. Da gilt exakt. Ja, glaube ich, danach dann die, genau, da gilt ja dann die Tordifferenz in der Gruppe. Und deswegen ist ja Juve noch vor Maccabi einfach.
Genau, ne? So ist es. Exakt. Weil, ja. Gott sei Dank, würde es die Auswärtstorregel in der Champions League noch geben, wäre Maccabi vor Juventus, weil Maccabi hat in Turin getroffen, Juve aber nicht in Israel. Nicht in Haifa. Genau. Also,
Weil ist halt die Frage, weil nachdem bei Juve ja so viele fehlen, werden sie so oder so in Anführungsstrichen eine B11 auf den Platz schicken und ja. Paris will halt den ersten Platz absolut sicher machen und weil ja beide punktgleich sind oben, also werden die halt dieses abartige Trio in den Ring schmeißen und mal gucken, ob Juve B, wenn wir es so schön nennen, halt da was dagegen zu setzen hat, auch wenn es spielen die zu Hause auswärts? Warte mal.
Zu Hause. Man sagt das Spiel der Primavera gegen die PSG-Jugend ab, stellt einfach die Primavera auf den Platz und lässt die Jungen einfach machen. Was hast du zu verlieren? Was hast du denn zu verlieren? Lass einen Soule spielen, lass die Jugend ran. Aber ja, so hat es doch alles keinen Sinn. Ja, ich weiß nicht, wie überraschungsfreudig ich gerade bin. Aber ich glaube, ich mache das Handy einfach aus an dem Tag und will gar nicht wissen, dass das irgendwie alle 2 Minuten klingelt, weil Messi, Neymar oder Mbappé mal wieder den Weg ins Tor gefunden haben, an Chesney vorbei. Und Juve gerade, definitiv nicht gut drauf. Und am kommenden Sonntag dürfen wir uns gleich auf 2 der besten Derbys im europäischen Fußball freuen. Wie gesagt, Juventus Turin gegen Inter Mailand und auch die ewige Stadt sucht den Kaiser fürs nächste halbe Jahr. Das Derby d'Italia. In Italien eins von vielen großen Derbys, aber für diesen Podcast natürlich das Derby der Saison, Max. Du als Interista, ich als Juventino. Bedeutet ja auch, wer sich das nächste halbe Jahr den einen oder anderen Dummspruch mehr erlauben darf. Und ich muss wirklich sagen, ihr seid der Favorit. Ihr habt euch mittlerweile wieder gefangen, 4 Ligasiege in Folge, steht im Champions League Achtelfinale nach wirklich guten Partien gegen Barcelona und wir so ein bisschen eben am Boden. Deine Einschätzung zum Derby d'Italia. Du hast wahrscheinlich mehr Vorfreude als ich.
Ja, schon. Also ich bin, muss ich sagen, sehr optimistisch. Wir haben ja letztes Jahr schon in diesem, nennen wir es schon fast skandalösen Spiel, 1-0 bei euch gewonnen. Da habe ich ja dann, glaube ich, einen Gastbeitrag damals gebracht.
Welche skandalöse? Da waren so viele dabei. Das waren immer ein paar Elfmeter hier und da mal im Supercoppa-Finale, Coppa Italia-Finale, Liga.
Ja, ich meine im Ligaspiel bei euch beim 1-0, das meine ich. Ja, ich bin optimistisch. Seit 7 Spielen wettbewerbsübergreifend ungeschlagen. Davon 6 Siege und ein legendäres Unentschieden, das, was wir in Hamburg live gestreamt haben, bei Barca, das 3-3. Ansonsten alle Spiele gewonnen. Ja, es sieht sehr gut aus aktuell. Ich meine, gut, Sampdoria mit der Rückkehr von Stankovic war jetzt nicht die große Konkurrenz, nachdem er ja nach relativ früh, Inter ist ja das Team, was in der ersten Viertelstunde die meisten Tore in der Liga schießt, hat ja Sampdoria überlebt und dann haben sie sich gedacht, jetzt können wir zurücklegen, dann De Vrij Kopfball direkt vorne und dann haben sie ja Gas gegeben und haben die mit 3-0 runtergespielt, hätten auch noch höher ausgehen können, aber das ist halt nicht unbedingt Konkurrenz, aber allein, dass Inter so eine Spielfreude aktuell einfach hat und das so gut aussehen lässt, auch wenn die Gegner nur Sampdoria und Pilsen waren, Aber allein da musst du halt erstmal so eine gute Spielfreude hinlegen. Und ich bin halt relativ optimistisch. Gut, Lukaku wird auf jeden Fall gegen Bayern und Dings ausfallen. Kommen wir später noch dazu mit Björn und Co. Ja, aber Lukaku war jetzt ja auch nicht der Faktor zuletzt bei den guten Leistungen. Deswegen bin ich da auch ohne Lukaku relativ optimistisch, dass das halt etwas wird. Und Dzeko wird vielleicht auch ausfallen. Für beide Spiele weiß man noch nicht. Aber ja, Korea hat ja zuletzt gut gespielt. Und ja, ich bin optimistisch, dass wir das Spiel gewinnen. Weil, wie gesagt, so viele Verletzte, so eine schlechte Form von Juve. Auch wenn Juve zuletzt seine Spiele, zumindest in der Liga, ja gewonnen hat. Ja, wird man so ein Juve am Boden nicht mehr so schnell erleben. Weil ich meine, sie haben zwar die letzten drei Spiele mit 6:0 Toren in der Liga gewonnen. Aber trotzdem, so ein Juve in der Form wirst du so schnell nicht mehr präsentiert bekommen, meiner Meinung nach. Deswegen hoffe ich, dass wir gewinnen. Unter anderem wegen dem direkten Vergleich. Unter anderem, weil ja auch noch andere harte Spiele demnächst warten mit Bergamo und Co. Und dann halt die Pause mit der WM, dass man halt diese Form bis vor der WM jetzt wirklich noch so halten kann und sich wirklich wieder, ich rede auch nicht von dem Scudetto, sondern wirklich um die 2, 3 und 4 irgendwo sich da noch einordnen kann am Ende, dass zumindest die Champions League halt fix ist.
Ja, also ich hoffe einfach bei uns darauf, dass, gut, Pogba, das Thema hat sich jetzt wieder erledigt, war auf dem Weg der Besserung, jetzt wieder raus, 10 Tage muskuläre Probleme, nachdem er ins Training eingestiegen ist. Also WM wird er verpassen, bei Juve auch erstmal raus für 2022. Meine Hoffnung ist, dass ein Chiesa vielleicht rechtzeitig wieder fit wird, auch wenn man natürlich nicht weiß, wenn du nach so einer langen Verletzung wiederkommst, da wird er nicht wieder direkt auf dem Peak seiner Qualität sein. Ein Di Maria ist in Frage, ich hoffe Vlahovic ist wieder da, Bremer vielleicht, Danilo sollte für uns wieder dabei sein, genauso Locatelli. Dann kann man da vielleicht einen Punkt mitnehmen, vielleicht auch gewinnen. Allerdings von der Mentalität, von der Form ist Inter einfach absoluter Favorit, muss man ganz klar sagen. Ich sag's nicht gerne, aber Juventus jetzt ist halt nicht mehr Juventus, wie man es kennt. Und Inter hat sich eben wieder gefangen. Du hast dich, glaube ich, mit Inzaghi wieder versöhnt. Wolltest ihn ja zwischenzeitlich echt gerne raushaben. Aber scheinbar hat er die Mannschaft erreicht und ein bisschen umgedreht. Und das musst du als Trainer auch erstmal schaffen. Und das werden die natürlich mit in dieses Spiel bringen. Es ist in Turin, aber wie viel Heimvorteil da wirklich bei ist, sei mal dahingestellt, weil in einem leeren Stadion gibt es auch nicht wirklich einen richtigen Heimvorteil. Und ja, muss man leider so sagen, also das Giuseppe Meazza wäre ausverkauft. Ich hoffe, Juve kriegt es auch ausverkauft, weil ich meine, das ist Spiel gegen Inter. Aber wenn da die Tickets 300 € kosten, keine Ahnung, verstehe ich auch jeden, der da sagt, das ist mir zu viel, in Zeiten von Inflation und Co. Mir da ein Ticket zu kaufen, weil Familie ernähren vielleicht wichtiger ist, als sich so ein Spiel anzuschauen. Um es mal drastisch natürlich zu formulieren.
Ja, da bist du selbst mit einem mittlerweile horrendem DAZN-Abo besser dran, das an der Glotze anzugucken.
Deswegen gehe ich gerne ins Stadion beim FC St. Pauli. Weißt du, da kriegst du genau denselben unqualitativen Fußball zu sehen, allerdings für einen Zehner. Das macht dann alles wieder wett und man hat seinen Spaß im Stadion. Das ist ja letztendlich auch, warum man hingeht. Du hast es eben gerade schon ein bisschen angeteasert, Björn, der Gast der letzten Folge vom Interclub Austria. Mit ihm haben wir im Vorfeld ganz kurz gesprochen, wollten natürlich auch seine Einschätzung zum Derby d'Italia bekommen, zum Spiel und natürlich auch zur Situation von Romelu Lukaku und Paul Pogba. Und da haben wir eben im Vorfeld mit ihm gesprochen und wollen euch das nicht vorenthalten. Buongiorno Björn, schön, dass du wieder mit am Start bist.
Ein herzliches Hallo von meiner Seite. Grüße euch, meine Lieben. Freut mich, wieder dabei sein zu dürfen und auch meine Expertise, vor allem vor so einem wichtigen Spiel, dem wichtigsten Spiel der Serie A, dem Derby d'Italia, da meinen Senf dazugeben zu dürfen.
Was sind deine Erwartungen denn an das Derby d'Italia am Sonntagabend?
Ja, was erwarte ich mir als Inter-Fan von diesem Spiel? Fairerweise muss man sagen, wahrscheinlich ist Juve in der schlechtesten Form der letzten 10 Jahre. Also so unter Anführungszeichen schwaches Juve wird man selten serviert bekommen, wie sie aktuell sind. Im Umkehrschluss muss man sagen, das Witzige und das Ironische an dieser Situation ist, dass Juve das Team mit den wenigsten Gegentoren der Serie A ist. Deswegen, was kann man sich davon erwarten? Wahrscheinlich einen nicht so attraktiven Allegri-Ball. Es sind viele, viele Leute verletzt. Es wird ein Vlahovic fehlen. Es fehlt und wird auch leider ein Lukaku fehlen. Ich bin trotzdem sehr optimistisch. Optimistisch wie selten vom Derby di Italia. Und ich denke mir, also ich denke wirklich, dass da Inter die 3 Punkte holen wird und Juve in die Schranken weisen wird. So leicht wird es Inter wahrscheinlich nicht mehr so schnell bekommen, weil vor allem in der Rückrunde, wenn dann wieder einige Stammspieler von Juventus fit sind, wie ein Chiesa, wie ein Vlahovic, vielleicht auch mal ein Pogba, Di Maria. Also ich denke, dass man die Hinrunde da jetzt auf jeden Fall nutzen sollten und schauen sollten, dass wir da mit 3 Punkten vom Platz gehen.
Was ist deine Meinung zu den erneuten Verletzungen von Big Rom und natürlich Paul Pogba, der 2022 noch nicht eine Minute für Juventus absolvieren konnte?
Ja, zu den Verletzungen wie Lukaku und Pogba, schwer zu sagen. Jetzt war Lukaku endlich wieder fit in der Champions League. Okay, fairerweise, es war nur Viktoria Pilsen, aber in der Champions League sofort am Platz gewesen, sofort fit gewesen, Präsenz gezeigt, Willen gezeigt, Biss gezeigt und sofort mit einem Tor belohnt worden. Jetzt nach dem Kurzeinsatz gegen Sampdoria, leider Gottes wieder eine muskuläre Verletzung. Manche Medien berichten, angeblich ist es eine Ente, also Fake News. Manche Medien haben berichtet, dass er erst im Jänner wieder fit sein wird. Andere berichten wiederum, dass es nur 2 Wochen sind, dass er nur gegen Juve und gegen Bayern ausfallen wird. Wir wissen es nicht. Nach der ersten Verletzung haben sie es auch viel kürzer prognostiziert und dann hat es leider Gottes viel länger gedauert. Bei Pogba wird es spannend. Also ich wäre als Juve-Fan ziemlich böse auf Paul Pogba, dass er einfach die WM sowas von dem Verein vorzieht und da auch vielleicht ein Risiko eingeht, sich bei der WM wieder zu verletzen und dem Verein wieder lange zu fehlen. Wir werden sehen, das ist alles spekulativ, wir sind alle keine Ärzte. Aber ich freue mich riesig auf das Derby d'Italia. In diesem Sinne, meine Leute, ich wünsche euch etwas. Ich wünsche euch einen wunderschönen Podcast, einen schönen Tag. Macht's es gut. Tschüss. Baba.
Grazie, Björn, für deine Zeit und Einschätzung zum Derby d'Italia am kommenden Sonntagabend.
Ja, wird auf jeden Fall krass. Hab ja mit Björn selber schon drüber gequatscht. Wir sind da beide relativ optimistisch. Und ja, hoffen da doch auf 3 Punkte. Ich werde mir das Spiel bei uns um die Ecke in der Sportbar mit ein paar Interisti aus Köln angucken. Grüße gehen raus an Federico. Mit dem werde ich mich dann da treffen in der Sportbar bei uns um die Ecke.
Federico.
Und ja, hoffen wir mal. Federico. Ja, wird auf jeden Fall geil. Und ja, wir sind optimistisch, dass die 3 Punkte aus dem Piemont mitgenommen werden.
Dann hoffe ich für euch, dass die Sportbar sich nicht entscheidet, Freiburg gegen Köln erst zu zeigen und danach Bundesliga-Highlights. Da würdet ihr so ein bisschen, glaube ich, doof dastehen, weil Köln, ne? Ist ja da gerade.
Ja, stimmt auch wieder. Ja, muss man mal gucken, wie wir das machen.
Das Spiel ist um 17.30 Uhr, also bis zum Derby d'Italia sollte man eigentlich durch sein. Und abschließend dazu würde ich einfach gerne nur noch sagen, wenn ich ehrlich bin, meine Vorfreude auf diese Partie hält sich stark in Grenzen. Wie Björn es eben angesprochen hat, wir haben derzeit eines der schwächsten Phasen der Vereinsgeschichte, zumindest der letzten 15 Jahre. Dementsprechend, ja, wenn nichts geändert wird, habe ich natürlich auch wenig Hoffnung. Bin aber natürlich, Juventino muss dran glauben und dran glauben, dass die Mannschaft sich gegen euch zerreißen wird auf dem Platz. Und alles gibt, um vielleicht am Ende überraschenderweise 3 Punkte mitzunehmen. Und ich ein halbes Jahr Ruhe vor dir hab, Max.
Ja, also zumindest, also ich meine, im Worst-Case-Fall könnte ich mich noch mit einem Unentschieden anfreunden. Dann müsste sich keiner von uns was anhören, aber verlieren. Ja, da muss Juve schon 120-150% geben. Vor allem mit dem aktuellen Kader und der Form. Aber ja, jeder von uns hofft und lassen wir uns überraschen, wird ja das große Thema dann in der nächsten Folge sein. So oder so.
Wir haben jetzt natürlich noch ein großes Thema offen, werden darüber nach einer weiteren kleinen Pause reden. Europacup. Champions League, Europa League, Conference League. Die Gruppenphase findet seinen Abschluss. Auf manchen Plätzen ist bereits alles klar, wie es weitergeht. Auf anderen muss sich das noch entscheiden. Und da werden wir einen kleinen Blick natürlich drauf werfen. Und auch auf das Tor des Spieltags in der Serie A. Alles im letzten Teil dieser Ausgabe. Bis gleich.
Werbung.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Werbung Ende.
Da sind wir zurück aus der Pause. UEFA Champions League, 6. Spieltag und starten chronologisch rein. Der FC Liverpool trifft auf den SSC Neapel. Spiel um Platz 1, Napoli aber in der ganz starken Pole Position. Also Liverpool müsste schon mit 7:0 gewinnen, um Torverhältnis und direkten Vergleich noch für sich entscheiden zu können. Dementsprechend ist da eigentlich alles klar. Ich klopfe auf Holz. Man weiß ja immer im Fußball nie, aber grundsätzlich sollte Napoli da nichts mehr verspielen. Und als Gruppensieger aus Gruppe A mit Ajax und Liverpool und den Glasgow Rangers, dem Finalisten aus der Europa League des vergangenen Jahres, weiterkommen.
Ja, das sollte schon ausgehen. Ich meine, selbst wenn sie es überraschenderweise verlieren sollten, wovon ich nicht ausgehe, weil Liverpool ja auch wirklich schlecht ist, zuletzt am Wochenende gegen Leeds zu Hause verloren, wo ja kein Mensch damit gerechnet hätte. Ja, also ich denke, dass es, das ist wieder so ein Spiel, das kannst du ja null einschätzen. Man könnte sagen 1-1, es könnte aber auch 3-3 ausgehen und Napoli liefert wieder ein Spektakel. Ist halt die Frage, ob sie halt wirklich mit der A11 spielen und wirklich 100% sicher gehen, dass Platz 1 sicher ist, was halt eigentlich schon wichtig ist mit Heimspiel im Rückspiel im Achtelfinale und halt in vermeintlich leichteren Gegner. Weil wenn man sich anguckt, wer alles Erster ist, außer jetzt vielleicht Brügge gerade, ist es halt schon wirklich die oberste Titelkategorie. Deswegen denke ich, sie werden mit dem A-Kader spielen, denke ich. Und Liverpool wird es aber auch tun. Aber ist halt auch die Frage, halt, ob die, selbst wenn Liverpool gewinnen sollte, weißt du, das ist halt dann...
Ja, also selbst dann Napoli wird sich nicht abschlachten lassen.
Ja, also es muss dir wirklich, also selbst ein 3-0 wird ja eigentlich nicht reichen. 4-0. Fast nicht reichen.
4-0 wird nicht reichen. Von daher, die Sache ist eigentlich gegessen.
Ja, Torverhältnis von plus 16 bei Napoli und Torverhältnis plus 9 bei Liverpool. Es wird ja vorne und hinten nicht ausgehen. Und ich meine, wenn man sich beide Formen der Teams anguckt, das ist absolut utopisch zu glauben, dass Liverpool ihr irgendwie eine Remontada à la Barcelona irgendwie vor ein paar Jahren hingelegt, deswegen, ja.
Obwohl man ja auch da sagen müsste, dass ein 6-1 auch schwierig wäre.
Ja, also ich sag, egal wie es ausgeht, Platz 1 ist zu 99,9% vergeben.
Ganz also klar. Ich hoffe mal, dass das keine steile These in diesem Podcast ist, sondern eine relativ safe Sache.
Ja. Bayern München. Und ich sag 3-3 als Ergebnis.
3-3 als Ergebnis. Ach ja, natürlich, wir müssen ja nochmal predikten. Ja, dann sag ich Liverpool, Napoli. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass beide mit A-Kader spielen. Dann wird Napoli die Sache mit 3-2 gewinnen. Ein Anfield ist nicht einfach, aber man schießt wieder 3 Tore Minimum. Also 3-2 für Napoli.
Ja, deswegen. 3 ist ja Pflicht, deswegen.
Bayern München gegen Inter Mailand. Ich glaube, wenn man dir vor der Gruppenphase gesagt hätte, dass du diesen letzten Spieltag ganz entspannt genießen kannst und einfach ein schönes Fußballspiel siehst, dann hättest du mir, genau wie du jetzt gerade mir gegenüber den Vogel gezeigt hast, genau das hättest du gemacht. Aber so ist es. Ja. Inter steht bereits als Gruppenzweiter, Bayern als Gruppensieger fest. Da passiert nichts mehr in der Gruppe. Alles klar. Und auch Bayern eben... Ich denke mal, werden ein bisschen rotieren. Inter wird ein bisschen rotieren, gerade vom Derby d'Italia. Ja. Dementsprechend, ich glaube, mehr braucht man zu dem Spiel gar nicht sagen.
Nee, weil, ja, wie gesagt, werden die Spieler geschont und ja. Das Ding ist, hättest du mir vor der Gruppenphase gesagt, in dem Spiel geht's um nichts mehr, hätte ich das wahrscheinlich unterschrieben. Nämlich in dem Fall, dass Bayern und Barca weiter sind. Aber das, weißt du, vor allem schon am letzten Spieltag geht es für Inter und Bayern um nichts mehr, weil sie weiter sind. Also hätte ich gesagt, ja komm, hier hast wieder zu viel gesoffen, hier nach Halloween und so. Aber ja, es ist der Fakt, es ist schön. Alle freuen sich bei uns und Ja, dass es ein entspanntes Spiel wird, dass es das dritte quasi entspannte Spiel in Folge sein wird. Also nachdem, wie man ja Pilsen relativ easy runtergespielt hat und Sampdoria auch. Und jetzt wirklich, dass man von vornherein weiß, man kann sich zurücklehnen. Man muss keinen Patzer hinter Herzinfarkt bekommen. Ja, wird ein schönes Spiel, ein schön entspanntes Spiel. Dafür wird der Sonntag umso stressiger. Das kann man jetzt schon davon ausgehen.
Lokalrivale Milan, da sieht es ein bisschen anders aus, da wird es ein bisschen spannender sein. Ich würde sagen, Gruppe E sogar noch mit am spannendsten. Milan gegen Red Bull Salzburg. Und zwar sieht die Situation so aus, der Sieger dieser Partie folgt dem FC Chelsea ins Achtelfinale. Bei den Blues steht das ja bereits fest. Bei einem Unentschieden haben die Österreicher das Nachsehen, bedeutet Milan reicht ein ganz simples Unentschieden zu Hause gegen RB. Dann ist man ebenfalls hinter dem FC Chelsea weiter und trifft dann vielleicht im Viertelfinale auf Inter. Ich hätte Bock auf so ein schönes Derby della Madonnina, aber im Champions-League-Format.
Oh ja, das ist schon lange her. Ich glaube, das letzte Mal war in der Saison, entweder war es 3-4, nee.
Ja.
Ja. 4-5, es war 4-5, weil da gibt es dieses legendäre Bild mit Rui Costa und Materazzi,
ja,
wo sie bei dem Bengalo, ja. Und das Ding ist, ich weiß, dass es dieses dunkelblau gesetzte Auswärtstrikot ist, was an die Saison, an das Finale UEFA Cup, Finale 98 angesetzt ist, dieses dunkle. Und da hatten die das Nike-Logo relativ weit oben an der Schulter und das war dieses Trikot. Und Nike hatte dieses Design bis zur Saison 3-4 mit dem Nike-Logo weiter unten und ab dann ein paar Jahre weiter oben. Deswegen ist es die Saison 4-5, hundertprozentig. Da haben die im Viertelfinale gegeneinander gespielt, Dida hat damals dann ein Bengalo oder irgendwas an den Kopf bekommen und dann wurde das abgebrochen und für Milan gewertet. Aber Inter wäre ja eh faktisch raus gewesen in dem Spiel. Kurze Anekdote, back in the day.
Genau. Ich habe hier das Bild nochmal vor mir, das war noch euer richtig altes Logo. Genau, Rui Costa, ja, und Materazzi, wie sie da eigentlich nebeneinander das Spektakel beobachten, wo Materazzi noch seinen Arm auf die Schulter von Rui Costa ablegt. Ja, absolut ikonisches Bild, was das Derby d'Italia richtig gut symbolisiert, weil klar, es ist eine Stadt, man kennt sich, es ist aber auch diese Rivalität und diese Leidenschaft, die einfach dabei ist, spürbar. Also ich hätte Bock, Milan dann auch noch weiter zu sehen, wie eben dann auch Inter. Und ja, dann bleibt es eigentlich nur noch so, Napoli sowieso schon weiter zu sehen, ob ja Juventus in der Europa League noch mit vertreten sein wird, weil drei Teams könnten weiterkommen. Juve ja schon ausgeschieden und da geht es nur noch um den Europa-League-Startplatz. Maccabi darf nicht punkten, solange Juve nicht mindestens genauso hoch punktet gegen Paris. Und wie eben auch schon angesprochen, Allegris Job hängt dran, aber es fehlen zwei Drittel des Kaders gefühlt. Von daher bin ich gespannt. Für Juve, sag ich, ist da nicht viel zu holen. Ich tippe, damit wir jetzt nochmal alle Ergebnisse nachholen, eins nach dem anderen. Ich tippe Juventus Paris auf ein 1-4. Milan Red Bull Salzburg tippe ich auf ein 2-1 für Milan. Damit dann eben auch das Weiterkommen gesichert. Und Bayern gegen Inter könnte so ein 0-0 sein, weil beide nicht wirklich vielleicht eben aufdrehen müssen.
Oder nein, ich glaube, dass sich da schon was tun. Ich glaube, dass sich da schon was tun wird, weil beide werden mit einer B11 spielen. Beide, ja, die B11 hat Bock, sich zu zeigen für die restlichen Spiele. Vor allem Inter wird hoffentlich auch ein paar aus der Primavera hochspielen, hochziehen und mindestens auf die Bank setzen, weil wie gesagt, in der Youth League ist Inter auch schon weiter. Das heißt, da geht's auch um nichts. Dann können sie überragende Jugendspieler wie Ilef zuletzt und Co. können sie hochziehen und mindestens auf die Bank setzen. Ich sag, Bayern gewinnt 3-2. Juve verliert 1-2 zu Hause. Milan gewinnt locker lässig 2-0. Es werden aber auch 4.000 Salzburger mitkommen. Aber das wird, glaube ich, nichts ändern, weil, wie gesagt, Salzburg muss ja gewinnen. Deswegen, ja,
der Weg ist ja auch nicht weit von Österreich nach Mailand.
Nö. Da.
Kurz ins Auto.
Und ja.
Über den Brenner.
Ja, und genau, Napoli habe ich ja schon gesagt, 3-3. Also werden bei meinen Predictions relativ viele Tore fallen. Also schauen wir mal.
Alles klar, ich habe es mir notiert. Wir werden dann am Ende mal schauen, wer da das bessere, glücklichere Händchen hat. In der Europa League trifft die Roma auf Ludogorets Razgrad. Das direkte Duell um den zweiten Platz hinter Betis, die ja schon als Gruppensieger feststehen. Die Roma muss gewinnen. Ein Unentschieden würde nicht ausreichen aufgrund des derzeitigen Torverhältnisses und der 1:2 Hinspielniederlage gegen die Bulgaren. Dementsprechend José Mourinhos Roma ist zum Siegen verdammt. Schaffen sie aber auch. Ich sage, die Roma gewinnt 3:1 und wird sich damit auch das Ticket für die nächste Runde sichern.
Ja, bin ich auch dabei. Ich sage aber sogar 3:0, weil ich glaube, dass die Bulgaren, sobald die in Rückstand sind, wissen, die Messe ist eigentlich gelesen. Weil, ja, dann müssen sie kommen und mit und ohne Dybala werden die ordentlich kontern können. Vielleicht trifft ja Abraham dieses Mal das leere Tor im Vergleich zum letzten Spiel. Und ja, es ist, auch wenn sie gewinnen müssen, es ist zu Hause. Auswärts würde ich eher sagen, oh, das könnte noch eklig werden bei den Bulgaren, wissen wir ja immer hier. Aber das wird eigentlich relativ klar. Ich meine, die Roma weiß auch nicht wirklich, wie sie in Finnland auf Kunstrasen da gewonnen haben. Ich sage ja immer, die Nordmänner sind ein Trauma für die Roma. Aber sie haben es irgendwie überwunden und gewonnen mit mehr Glück als Krampf, weil wurde ja per VAR der Ausgleich auch zurückgenommen von den Finnen. Und so sind sie in der Ausgangslage. Ich meine, selbst ein Unentschieden wäre egal gewesen. Dann hätten sie halt 5 bisher und hätten dann halt 8 Punkte am Ende. Sie müssten so oder so das letzte Spiel gewinnen. Die Roma wird das machen. 3:0. Und dann, ja,
mal gucken, heimischer Kulisse,
wie weit es geht dieses Mal. Ja.
Und dann natürlich das auch mit ins Derby della Capitale zu nehmen. Über das haben wir ja bisher noch nicht so ausführlich gesprochen. Aber ist natürlich klar, das Derby in der Hauptstadt ist extrem wichtig. Da geht's gegen Lazio und Lazio eben auch in der Europa League am Donnerstag eingespannt. Da geht's gegen Feyenoord Rotterdam. Komplizierte Tabellensituation. Ja, Lazio führt die Tabelle derzeit an mit 8 Punkten. Genauso hat Sturm Graz ebenfalls 8. Feyenoord und Mütjeland jeweils 5 Punkte auf Platz 3 und 4. Bedeutet alles noch möglich, da eben das direkte Duell Lazio gegen Feyenoord und Mütjeland gegen Sturm Graz. Extrem schwierig, da eine Prediction zu geben. Aber ich sage, Lazio wird 2:1 verlieren, aber am Ende weiterkommen.
Ja, weil es ist egal, weil sie müssten ja, nachdem 4:2 im Hinspiel lief, die Holländer verloren haben, müssten die ja mindestens 2 Tore aufholen. Dann wäre es gleich, gibt ja keine Auswärtsregel, dann würde halt die Tordifferenz gelten. Und die ist ja aktuell, witzigerweise, die ersten beiden Plätze, das glaube ich, gab es auch noch nie im Europacup, die ersten 2 Plätze an dem 5. Spieltag von dem Wettbewerb sind beide im Minus. Ist dir das aufgefallen?
Ja.
Das haben wir zuletzt hier in unserer Inter-WhatsApp-Gruppe haben wir das gesagt. Hat das irgendwer geschrieben? Ist euch das aufgefallen? Eigentlich, das gab es doch auch noch nie. Und ja, Tatsache. Die 1-4, die 1-1.
Also ja, Graz gesagt, mit -4 auf Platz 2, ne? Und Rotterdam und Mütjeland sind beide im Plus. Also, aber dahinter.
Ja. Also die Holländer müssen mit 2 Toren Unterschied gewinnen, sonst war es das. Egal ob 3:2, 1:0, 2:1, reicht alles nicht. Deswegen, ja, denke ich, ja, ich sag, Lazio bekleckert sich halt in Europa nicht mehr rum. Björn kriegt immer das Kotzen, hat er zuletzt in der Folge erzählt. Wer das Meckern von Björn hören will, gerne die letzte Folge anhören über Lazio im Europapokal der letzten Jahre. Ja, ich sag 1:1 oder, warte, wir machen ja einen direkten Tipp. Ich sag, du sagst 2:1 Feyenoord, ich sag 1:1.
Alles klar. Habe ich eigentlich gerade einen Ergebnistipp zur Roma abgegeben?
3:1 hast du gesagt und ich sag 3:0.
Okay. Alles klar, ja gut, dann sagen wir ja beide, die Römer kommen auch weiter. Somit 3 von 4 Teams aus der Champions League plus beide Teams in der Europa League. Beziehungsweise Juve kommt in der Europa League ja auch weiter, wenn man es so sehen möchte. Ist ja als Champions League-Absteiger dann mitvertreten. Und dann haben wir natürlich noch die Conference League. Die Fiorentina spielt auswärts bei Rigas Futbolas Skola. Und da ist bereits alles klar in Gruppe A. Die einzige Frage ist, ob die Fiorentina als Tabellenzweiter, wie sie gerade aktuell stehen, oder als Gruppensieger abschließen werden. Der derzeitige Tabellenführer ist Istanbul Başakşehir, spielt zeitgleich gegen Heart of Midlothian. Sollten die Türken dort patzen und die Fiorentina gewinnen, dann geht man als Gruppensieger durch. Würde ich aber am Ende sagen, wenn man sich die Conference League anguckt, ist es nicht weiter entscheidend. Wichtig ist, dass die Fiorentina weiter ist. Das heißt, für alle Fans der Viola, für alle Tifosi, die es mit ihnen halten, die können das Spiel relativ entspannt sehen. Und entweder kommt man noch mal besser weg, als man gerade aktuell steht. Und wenn nicht, dann nicht. Dann sieht man sich eben auch in der nächsten Runde.
Ja gut, in der Conference League ist es ja anders. Also da ist es halt schon entscheidend, ob du Erster oder Zweiter wirst, weil du halt als Zweiter in diese Playoff-16-Runde musst. Und sonst als Erster wärst du direkt im Achtelfinale. Also du
das
sparst
stimmt,
dir halt.
Aber wenn du sie gewinnen willst, muss man ja ehrlich sagen, eine Conference League gewinnen willst, da wird der Gegner im Achtelfinale geschlagen werden müssen. Den Absteiger aus der Europa League.
Ja, aber da geht es ja auch wieder um die Belastungssteuerung, höhere Prämien, wenn du schon so weiterkommst als so. Aber ich denke, mit Lothian wird sich halt nicht viel geben, weil es ist egal. Die werden sich darum konzentrieren, in Schottland den dritten Platz hinter den zwei Großen zu halten. Deswegen, denke ich, Başakşehir, ich bin mir manchmal echt nicht sicher, wie man die ausspricht. Meine Arbeitskollegin sagt mir das immer, aber ich vergesse es immer, genau. Die sind in guter Form, haben am Wochenende jetzt gewonnen. Deswegen denke ich, werden die auch das Spiel wahrscheinlich gewinnen. Wobei die Schotten haben immer Bock, es ist schwierig. Also Florenz wird auf jeden Fall sein Spiel gewinnen. Ich sag 2-0, werden die es bei den Letten gewinnen. Easy going. Und ja.
Ich schließe mich an und sage, Florenz wird gewinnen, allerdings mit 3-1.
Ja, aber ich sag, dass die Schotten, trotzdem die Türken, ärgern werden, weil die Chance bei den Türken im Titelkampf wieder mitzumischen nach einer Saison, wo es um nichts ging, ist relativ hoch. Deswegen, sie sind auch selbst weiter. Ich sag, nachdem es in Schottland ist, die spielen ja sogar zu Hause. Dann sage ich, Başakşehir gewinnt. Ich sag 2-1 gewinnen die Türken und Florenz 2-0 und dann bleibt alles, wie es ist in der Gruppe.
Alles klar. Damit haben wir die Europa League und Conference League Spiele nach den Champions League Predictions auch durch. Ich freue mich auch vor allem auf das nächste Wochenende wieder, um da mal ein bisschen auf die Serie A zu gucken. Ne? Wir haben jetzt über das Derby d'Italia gesprochen. Natürlich steht auch das Derby della Capitale an. Die ganze Stadt wird im Ausnahmezustand sein. Ne? Die einzigartige Stimmung in der Stadt und im Stadion. Mourinho gegen Sarri. Und ich bin auch da richtig, richtig heiß drauf. Vorher natürlich europäischer Pokalwettbewerb. Also wir werden uns die Woche nicht langweilen, ganz sicher nicht. Und ich freue mich einfach drauf. Ich muss wirklich sagen, die nächste Zeit im Fußball, es ist eine extrem hohe Belastung für die Spieler. Für die Fans ist es natürlich gut, weil du viele Spiele sehen kannst. Auch wenn die Qualität natürlich irgendwann abnimmt, wenn die Spieler nicht mehr können. Aber ich glaube, wir können uns auf ein paar Kracher freuen in der Serie A, in der Champions League und natürlich allen anderen Wettbewerben. Max, es bleiben noch zwei Kategorien offen, bevor wir diese Folge heute abschließen. Kategorie 1 ist natürlich das Tor des Spieltages und die zweite die Frage der Woche, die ich diesmal vorbereitet habe, weil ich lange nicht mehr da war und glaube, dass ich mal wieder dran sein sollte. Und ich würde auch gerne mit der starten und dann das Tor des Spieltags als Schlusswort für diese Episode lassen. Max, dein Namensvetter auf Italienisch, Massimiliano Allegri, was sagst du? Wird er die Saison auf der Bank von Juventus Turin beenden oder wird er vorzeitig geschickt? Wir haben heute viel über die Juve-Krise gesprochen, aber natürlich diese Frage, das möchte ich von dir wissen. Überlebt, in Anführungszeichen, Allegri diese Saison 2022, 2023 bei Juve oder wird sich nach der WM, nach der Europa League etc. ein neuer Weg überlegt?
Sagen wir so, ich hoffe doch, dass er sie überlebt, weil dann kann man davon ausgehen, dass sich bei Juve nicht allzu viel tun wird, was wir Interisti ja jetzt nicht so schlecht finden. Grüße raus an meine österreichischen Jungs von Austria Club. Ich hoffe doch, dass er auf jeden Fall das Spiel gegen in der Champions League überlebt, damit er nicht schon rausgeschmissen wird und dann irgendwie irgendein Impuls sich vor dem Derby d'Italia irgendwie entwickelt. Das ist die Sorge, was wir haben. Dass auf jeden Fall, wenn er fliegt, dann von mir aus nach dem Derby d'Italia, weil dann haben wir wahrscheinlich gewonnen, wenn er fliegt. Juve hat kein Geld, haben wir schon 100-mal besprochen, um ihn rauszuschmeißen, aber irgendwann hat man ja auch keine Wahl mehr, weil wie du oft sagst, kann man sich ja entscheiden, verkackt man wirklich die Champions League Quali und verpasst die auf die Einnahmen, die dann kommen, die viel höher sind als Abfindung und Gehalt.
Exakt.
Ja.
Es ist vor allem auch so, Juve hat gesagt, er muss diesen vierten Platz dann in der Liga schaffen, ne? Also sollte schon vorher klar sein, dass Juve diesen vierten Platz nicht mehr erreicht, ist ja auch die Frage, ob man ihn die Saison noch zu Ende machen lässt, weil dann natürlich auch Europa League und Conference League Qualifikationen in Gefahr sein könnten. Und allein, dass wir darüber reden, Wahnsinn.
Ja, aktuell sind es ja nur 3 Punkte auf den vierten, aber ja, es ist ja nicht so, dass die anderen sich jetzt hier groß die Blöße geben oben relativ. Also ich meine, das sind ja so viele Teams mit uns auf Platz 6 aktuell und je siebter, die ja sich alle so um die Champions-League-Plätze kloppen, dass es halt wirklich, wenn da einer sich nochmal, also Inter und uns jetzt, ihr und uns jetzt nochmal so eine Schwächephase sich erlauben oder weiter erlauben, dass halt irgendwann vielleicht die anderen ersten vier so davonziehen, dass dann nur die Europa League bleibt. Und das wäre halt ein kapitaler Einschlag ins Image und dann der Rattenschwanz mit Geld und Spielerverpflichten und allem, was halt dazugehört. Ja, ob Allegri bleibt, um zur Frage zurückzukommen, ist das schwierig. Einerseits kann ich es mir vorstellen, weil Juve sich irgendwie an die ersten 4 Plätze irgendwie dahinter noch irgendwie angeln wird und man hofft, dass es irgendwie für Platz 4 reicht. Also ich glaube nicht, dass Juve so abgeschlagen sein wird, dass es keine Chance mehr auf Platz 4 ist und dass sie dann die Reißleine ziehen. Deswegen kurz um meine Antwort, ja, er wird bleiben. Sie werden sich irgendwie zu Platz 3 mogeln in der Champions League. Und dann werden sie drin bleiben. Deswegen wird er jetzt nicht rausgeschmissen und sie werden sich irgendwie, er wird sich irgendwie durchmogeln. Ob es am Ende auf den vierten oder höher reicht, keine Ahnung, kann keiner sagen mit dieser Pause und der WM. Aber ich sag, wie gesagt, er bleibt bis zum Ende der Saison, um zur Frage zu kommen.
Alles klar. Danke da für deine Einschätzung. Ich bin einfach. Dadurch, dass sich bei Juve die letzten Wochen nichts geändert hat, egal wie hoch man deklassiert wurde, von wem auch immer, glaube ich auch, dass er die Saison zu Ende machen wird. Weil wenn Juve ihn bis jetzt nicht rausgeschmissen hat, und seien wir ehrlich, jeder andere europäische Club mit den Ansprüchen von Juventus hätte seinen Trainer längst hochkant rausgeworfen. Juve hält an ihm fest und dementsprechend wird das auch so weitergehen. Allegri wird die Saison bei Juve beenden. Ob man am Ende den Champions-League-Platz schafft, weiß ich nicht. Ich hoffe es natürlich. Bleibt abzuwarten. Ich denke aber auch, Allegri macht die Saison bei Juve zu Ende. Bei Juve ist es ja auch immer noch mal so ein bisschen Vertrauensbeweis, aber ich weiß auch nicht, wie viel Vertrauensbeweis gut für den Verein ist. Ab einem gewissen Zeitpunkt, wo es sportlich eben nicht mehr läuft. Danke, Max. Und ich würde eigentlich sagen, Tor des Spieltags, die Abschlusskategorie. Was war die geilste Bude, die wir in die Auswahl stellen für unsere Community auf Instagram zum Abstimmen? Was war für dich das geilste Tor des 12. Spieltags in Italien?
Ich muss ja in der Saison meine Interista-Premiere dann geben. Ich habe ja, glaube ich, in der Saison noch kein einziges Mal ein Tor von uns gewählt. Aber es stellte sich ja dann die Frage bei mir, nimm ich Barella seinen geilen Volley, Außenriss-Volley sogar, nach der genialen, schnellen, weiten Vorlage von Bastoni, oder nehme ich dieses geile von der eigenen Hälfte Solo von Cucu Correa in den Winkel? Und ich habe mich dafür entschieden, dass ich Barella sein Tor nehme, weil ich muss sagen, ich fand es einfach geiler, mich hat es einfach mehr gepackt. Ich fand die Vorlage von Bastoni so unfassbar geil, mega. Deswegen, ja, ganz klar, für mich, Barella, Tor des Tages. Er wurde ja schon mal, sogar schon zweimal in der Saison.
Ich hatte ihn einmal auf jeden Fall nominiert.
Ja, ich glaube, Lorenzo hatte ihn auch einmal oder so. Da hat er ihn in der Auswahl und überlegt. Aber auf jeden Fall, du hattest ihn auch einmal. Das war das Tor, das weiß ich noch, gegen Cremonese, dieser geile direkte Ball nach Cialanolo. Genau, ja. Ich nehme für mich Barella in dieser Woche.
Dann würde ich sagen, machen wir es doch einfach perfekt. Diese ganze Folge von Anfang bis Ende unter dem Zeichen des Derby Italia. Ein Kampf zwischen Inter und Juventus. Du als Interista nimmst einen Inter-Spieler, nimmst Barella. Ich als Juventus-Fan nehme das Tor von Nicolo Fagioli. Der Siegtreffer gegen Lecce im Stile von Alex Del Piero. Wirklich 1:1 dieser Schuss, wie er ins Tor gegangen ist. Und Del Piero, als er damals jung war, so einen Treffer zieht. Jetzt Fagioli, ich habe es heute immer wieder und wieder gesagt, die Zukunft von Juventus liegt in den Händen der Jugend. Fagioli hat gezeigt, jetzt nicht nur durch den Treffer, sondern einfach in den letzten Wochen, auch Ealing, auch Miretti, der bei Juve immer mehr zum Zug kommt. Die Jungs identifizieren sich mit dem Verein, die haben die Jugend durchlaufen, die lieben diesen Club, sind Fans. Und dieser Treffer von Fagioli hat so ein Stück Juventus, finde ich, ausgelöst und wiedergebracht. Und natürlich, das geht nicht von heute auf morgen, aber diese Bedeutung, die dieser Treffer irgendwie noch dazu hatte, eben weil er auch im Stile von Alessandro Del Piero geschossen wurde, hat es perfekt gemacht. Für mich das Tor von Fagioli, Juventus, bei dir Barella, Inter. Am Sonntagabend Juventus-Turin gegen Inter-Mailand, Derby d'Italia. Und die Community darf vorher abstimmen, wer das geilere Tor gemacht hat. Das kleine Derby d'Italia auf Instagram sozusagen. Max, ich bedanke mich bei dir für diese Folge. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass ich auch mal wieder dabei war. Hab's echt vermisst. Jetzt eine Stunde 26 ist es auf unserem Aufnahmegerät. Geschnackt zu haben über den Calcio, über Inter, über Juve und natürlich alle anderen. Grazie a te und vielen Dank auch an euch Zuhörer, dass ihr dran geblieben seid. Ich freue mich auf euch nächste Woche, dann sprechen wir über die Spiele vom Wochenende und natürlich den Europacup. Bis dann. Ciao, ciao.
Ja, auf jeden Fall schön, dass du wieder zurück warst. Hab mich sehr gefreut. Hab mich auch schon sehr gefreut auf die neue Folge, dass du wieder back im Podcast bist. Und ja, eine lange Folge, aber ich meine, das Derby d'Italia musste man natürlich ausführlich besprechen. Ich meine, es betrifft uns beide Clubs, die den Podcast machen. Also wenn wir nicht dieses Spiel besprechen, ausführlich, bis ins letzte Detail, dann weiß ich nicht, was wir besprechen sollten. Deswegen, klar, nimmt das viel Zeit, aber unsere beiden Fanlager werden sich freuen über die Folge, auch die neutralen Zuhörer. Es wird ein geiles Spiel auf jeden Fall. Schaltet ein, guckt es euch an auf jeden Fall. Und schaut auch an meine Interisti. Schön abstimmen für unser Tor von Barella, dass wir auch da schon den Derby d'Italia-Sieg im Petto haben. Und ja, geiles Spiel.
Folgt
auf jeden Fall.
Folgt uns natürlich auch auf Instagram und eurem Lieblings-Podcatcher. Instagram, Max, wir hatten es vorhin zu zweit besprochen. Wir sind jetzt bei 360 Followern. Lasst uns die 400 bis Jahresende voll machen. Let's go.
Genau. Shoutout an die Leute, die 400 voll machen. Unsere Bucketlist für bis Ende des Jahres. Und in dem Sinne, ich danke euch. Wir hören uns. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Wieder live von Ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu Ihrem Toyota-Partner.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.